Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dem ersten Vortrag dieser Dreier-Serie heute mit dem Titel Bibel und Wissenschaft. Hat die Wissenschaft Verspätung? Ich möchte mehr als 30 Beispiele in diesem Vortrag vortragen. Zunächst müssen wir uns allerdings die Frage stellen, was ist denn eigentlich Wissenschaft? Man kann das ganz einfach so umschreiben. Wissenschaft ist die menschliche Bemühung, die Natur systematisch zu beobachten und zu erforschen. Ihre Ergebnisse sind stets vorläufig und begrenzt. Natürlich spreche ich insbesondere von der Naturwissenschaft, ja, die sich mit der Natur beschäftigt. Die Bibel ermutigt uns Menschen zu Wissenschaft und Forschung. Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Taten des Herrn, sie werden erforscht von allen, die Freude an ihnen haben. Die Taten des Herrn, das ist die Schöpfung. Und es ist tatsächlich so, als die moderne Wissenschaft ihren Anfang nahm im 16., 17. Jahrhundert, war sie ganz deutlich von der Bibel her und von dem Glauben an den Gott der Bibel motiviert. Der atheistische Bezug zur Wissenschaft kam erst später als Folge der Aufklärungszeit. Da wurde nämlich das christliche Fundament und auch die christliche Motivation zur Forschung einfach ersetzt durch Atheismus und Materialismus. Aber halten wir fest, Wissenschaft ist eine menschliche Bemühung, ihre Ergebnisse sind stets vorläufig und begrenzt. Nun, es geht ja heute um Bibel und Wissenschaft, darum die Frage, was ist die Bibel nach ihrer eigenen Aussage? Die Bibel stellt sich vor als Gottes Offenbarung an uns Menschen. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift, gemeint ist damit nicht nur das Alte Testament, das die Juden nannten die Schrift, sondern das Alte und das Neue Testament. Darum, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Ausdruck von Gott eingegeben heißt im griechischen Grundtext Theopneustos, was wörtlich bedeutet von Gott gehaucht. Nicht wahr, wenn ich jetzt spreche, da funktioniert die Kommunikation nur dank dem Luftstrom, der durch die Atemwege, durch die Stimmbänder, dann durch den Mund zwischen Zunge und Zähne aus dem Mund heraus wirkt. Ohne diesen Hauch wäre Kommunikation undenkbar. Nun, wenn hier gesagt wird, alle Schrift ist von Gott gehaucht, so bedeutet dies, die Bibel ist Gottes direkte Rede in schriftlich fixierter Form. Und ganz wichtig, diese Stelle sagt nicht, die Bibelschreiber waren inspiriert. Das wäre durchaus ebenso korrekt, wird auch ausdrücklich gesagt in 2. Petrus 1, Vers 21. Aber diese Aussage geht noch darüber hinaus. Denn würde man nur festhalten, die Bibelschreiber waren inspiriert, dann könnte man immer noch denken, dass sie aber bei der Abfassung der Bibel auch noch eigene Gedanken mit eingetragen haben. Nun, hier wird gesagt, das Endprodukt, das Geschriebene, das, was da steht in der Bibel, das ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Und so behauptet die Bibel, sie sei vollkommen und irrtumsfrei. Nicht nur, wenn sie über Gnade spricht und über Vergebung, sondern natürlich auch, wenn sie über die Natur und die Geschichte spricht. Nun wollen wir viele Beispiele zusammen ansehen, wo die Bibel eben lange, Jahrtausende Vorsprung hatte auf die Forschung. Wir beginnen mit dem Bereich der Astronomie. Erstens, die Sterne sind unzählbar. Von Auge sichtbar sind hier von Deutschland aus gesehen nachts etwa 3000 Sterne. Natürlich nicht mehr in den Großstädten, durch die Lichtverschmutzung kann man längst nicht mehr so viele Sterne sehen, aber kommen Sie mal in die Alpen, in die Schweiz und möglichst weit weg von Dörfern, dann sieht man ein Lichtermeer, wie man das eben hier in Kempten natürlich nachts nicht mehr erleben kann. Aber Unter guten Bedingungen kann man also 3000 Sterne sehen. Aber geht man nach Südafrika, da wird man Sterne sehen, die man hier nie, das ganze Jahr nie sehen kann. Es ist natürlich so, dass von der nördlichen Hemisphäre der Erde sieht man 3000, aber auch von der südlichen Hemisphäre aus etwa 3000. Zusammen zweimal 3000, 6000 Sterne. Nun, so glaubte man natürlich in der Antike, es ist nicht wirklich unmöglich, dass man die Sterne auch zählen könnte. Man hat auch in der Antike begonnen, solche Sternenlisten zu erstellen. Nun, das war im Altertum eigentlich ein Problem zwischen Beobachtung und biblischer Aussage. Denn in 1. Mose 15, Vers 5, es geht hier um die Abrahamsgeschichte um 2000 vor Christus, da steht, und er, Gott, führte ihn, Abraham, hinaus und sprach, blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also wird dein Same oder deine Nachkommenschaft sein. Gott sagt, die Sterne sind unzählbar, so wie man auch nie die Nachkommenschaft Abrahams einmal auszählen kann. Das war so ein gewisser Konflikt, nicht wahr? In Jeremia 33, Vers 22, um 600 vor Christus, steht sogar, wie das Sternenheer des Himmels nicht gezählt werden kann. Das ist also noch ausdrücklicher. Nun, man musste warten, bis Galileo Galilei kam. Um 1610 richtete er als erster Mensch ein Teleskop auf den Himmel und kam zur Überzeugung, das sind ja etwa 30.000 Sterne, die man da sieht. Plötzlich wurde die Zahl der Sterne um den Faktor 10 erweitert. Die Wissenschaft machte Fortschritte, die Teleskope wurden besser. Schönfeld, ein Astronom um 1862, erstellte eine Liste mit 324.198 Sterne. Er war sehr fleißig, ein paar Jahre später hat er nochmals 100.000 Sterne dieser Liste hinzugefügt. Heute, 2007, spricht man in der Astronomie von der geschätzten Zahl 10 hoch 25 Sterne. Das ist eine 1 mit 25 Nullen. Alle sind sich einig, die Sterne sind absolut unzählbar. Die Bibel hatte also vollkommen recht. Zweitens, die Plejaden sind gebunden. Im Buch Hiob 38, Vers 31, es geht um eine Geschichte aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Diese Zeit sagt man in Europa Jungsteinzeit. Alles ist im Nebel, man weiß eigentlich gar nichts konkret. Über konkrete Menschen und so weiter. Aber die Bibel erzählt die Hiobsgeschichte. Ein konkreter Mensch, der in Südjordanien lebte. Gott spricht zu ihm, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen die Fesseln des Orion? Knüpfen das Gebinde der Plejaden. Sie sehen hier die Plejaden. Das ist so ein kleiner Sternenhaufen. Man sieht von Auge etwa 6 Sterne, unter guten Umständen 9 Sterne. Im Deutschen nennt man die Plejaden übrigens das 7-Gestirn. Aber man sieht entweder 6 oder dann eben 9 Sterne. Das ist das Übliche. Nun, das ist ein Sternenhaufen. Das ist eigentlich eines der ganz wenigen Sternkonstellationen. Man zählt heute eher 88 insgesamt. Aber eine der wenigen Konstellationen, wo die Sterne, die das Sternbild zusammen formen, wirklich im All einen direkten Zusammenhang haben. Die meisten Konstellationen sind nur scheinbar eine Einheit, von der Erde aus gesehen, aber im All, räumlich verteilt, haben diese Sterne normalerweise gar nichts miteinander direkt zu tun. Aber bei den Plejaden ist das eben eine Ausnahme. Und heute wissen wir, die Sterne der Plejaden, des 7-Gestirns, sie sind ganz direkt durch die Schwerkraft miteinander verbunden. Es sind hunderte von Sternen in Wirklichkeit. Die fliegen alle in die gleiche Richtung. Und da sagt Gott, kannst du knüpfen, zusammenbinden, das Gebinde der Plejaden. Hier die Plejaden mit dem Fernrohr gesehen. Nun, drittens, im gleichen Vers kommt der Gegensatz. Der Orion löst sich. Gott stellt die Frage, oder kannst du lösen die Fesseln des Orion? Orion, ein typisches Wintersternbild, hat übrigens mit den Tierkreiszeichen nichts zu tun. Das sind ja nur einfach 12 Konstellationen aus diesen 88 heraus. Die spielen in der Astrologie eine Rolle und alle anderen spielen keine Rolle. Sieht man, wie völlig mutwillig das ist, was in der Astrologie geboten wird. Aber nun hier der Orion, sieht man hier diese 4 typischen Trapezsterne und da ein Gürtel. Man hat sich früher da in diesem Bild einen Helden vorgestellt mit einem Gürtel da. Nun, das sind auch Sterne, die sind von Auge gesehen ganz nahe beieinander. Aber heute wissen wir, dass die tatsächlich auseinanderstreben. Der Gürtel löst sich. Die biblische Frage ist also ganz korrekt, binden die Plejaden, lösen die Fesseln des Orion. Ganz verwandt mit der Astronomie ist die Physik. Viertens, Kernspaltung. Der einstige Fischer aus Galiläa, Petrus, schreibt in seinem zweiten Petrusbrief, das ist sein Testament, kann man sagen, aus der Todeszelle in Rom. 2. Petrus 3, Vers 10. Er spricht da über den letztendlichen Weltuntergang, wenn Gott das Universum einmal auflösen wird. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Vers 12, indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel in Feuer geraten, aufgelöst werden und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Nun, es ist schon mal erstaunlich, Petrus spricht über die Elemente. Und der griechische Ausdruck Stoicheion meint effektiv das grundlegende Element der Materie. Das ist nicht allzu besonders, denn die alten Griechen, die sprachen ja auch über Elemente, aus denen alles aufgebaut sei. Sie benutzten nebst Stoicheion auch noch das Wort Atomon, unser Wort Atom. Aber wie das Wort Atomon, schon aussagt, sie glaubten, dass diese Einheit nicht weiter auflösbar sei. Denn Atomon heißt das Unteilbare. Also jedes Mal, wenn Sie eigentlich das Wort Atom brauchen, benutzen Sie eigentlich einen falschen Ausdruck. Denn Sie sprechen von etwas Unteilbarem, von dem Sie ganz genau wissen, dass es teilbar ist. Und dann gibt es wirklich Feuer, ja? Und Energie wird entfesselt. Aber Petrus benutzt nicht das falsche Wort der alten Griechen, to atomon, in seinem griechischen Text, sondern das neutralere Wort, stoicheion. Wir kennen das vielleicht aus der Chemie, die Stöchiometrie. Das ist die Lehre, wie man Atome zusammensetzt zu Molekülen. Ja? Das ist die Stöchiometrie. Stoicheion ist einfach das grundlegende Element der Materie und Petrus sagt, alle Elemente der Welt werden einmal aufgelöst werden. Im Brande. Das konnte man sich früher nicht vorstellen. Wie soll Erde, wie soll der Himmel brennen? Aber heute im 20. Jahrhundert, seit Einstein und auch anderen großen Physikern der Moderne, wissen wir genau, die Atome sind spaltbar. Und wenn sie gespalten werden, dann wird Feuer frei. Also absolut erstaunlich. 2000 Jahre bevor die moderne Physik erst im 20. Jahrhundert zur Erkenntnis kommt, dass die grundlegenden Elemente spaltbar sind, spricht dieser Fischer aus Galiläa davon. Aber noch mehr. Fünftens, Kernfusion. In dem bereits verlesenen Vers 12 sagt ja Petrus, indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Er sagt nicht nur, die Elemente werden aufgelöst, er spricht auch davon, dass die Elemente zerschmelzen. Der griechische Ausdruck zerschmelzen, tekomai, bedeutet wirklich zergehen, schmelzen. Nun, das ist auch eine Erkenntnis der Physik des 20. Jahrhunderts. dass Energie nicht nur gewonnen werden kann durch das Spalten der Atome, sondern auch durch das Zerschmelzen der Atomkerne. Die Kernfusion. Fusion heißt Zerschmelzung. Man denkt ja, dass die Sonne ihre Energie so produziert, durch Kernfusion. Es ist aber nicht ganz sicher. Es gibt Beobachtungen auf der Erde, die eigentlich dagegen sprechen, obwohl man im Allgemeinen davon ausgeht, dass es so ist. Wir wissen also nicht einmal ganz genau, wie die Sonne die Energie produziert, mit Sicherheit. Aber die Kernfusion, die kennt man natürlich auch aus der angewandten Physik, das funktioniert. Und Petrus spricht über das Zerschmelzen der Atome. Sechstens, Lichtbewegung. Bis ins 17. Jahrhundert glaubte man in der Wissenschaft, Licht bewegt sich nicht. Licht ist ein Zustand. Wie Finsternis, ja? Die Finsternis bewegt sich ja nicht. Finsternis ist einfach die Abwesenheit von Licht. Aber wenn man das Licht ausmacht, muss sich die Finsternis nicht im Raum ausbreiten. Sie ist einfach da, als Zustand. Und so dachte man sich auch das Licht. Nicht wahr? Ein dunkler Raum wird durch eine Kerze erhellt. Ja, niemand kam auf die Idee, dass sich das Licht irgendwie im Raum jetzt bewegt. Es ist einfach plötzlich, ist die Helligkeit da. Nun, die Bibel sagt in Hiob 38, Vers 24, wieder aus dem dritten Jahrtausend vor Christus, Gott stellt die Frage an Hiob, welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727, entwickelte die Teilchentheorie. Er sagte, das Licht muss man sich vorstellen als Teilchen, die sich im Raum bewegen, fortbewegen, mit unglaublicher Geschwindigkeit. Christian Huygens, 1629 bis 1695, entwickelte die Wellentheorie. Er sagte, man muss sich das Licht nicht als Teilchen vorstellen, sondern als eine Welle, die sich im Raum ausbreitet. Eigentlich widersprechen sich diese beiden Theorien, aber je nachdem, wie man das Licht anschaut, ist es eine Teilchenbewegung oder ist es eine Wellenbewegung. Mit anderen Worten, wir wissen gar nicht wirklich, was Licht ist. Wir können uns nur so annähern, mit einem Modell, wenn man von der Seite schaut, mit einem anderen Modell, wenn man von der Seite schaut. Aber es ist ganz klar, es breitet sich im Raum aus. Es ist allerdings etwas, das unser Denken übersteigt, sprengt. Und die Lichtgeschwindigkeit wird heute gemessen mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also in einer Sekunde etwa 7 Mal um die Erde. Nun, das bestätigt das, was die Bibel schon immer gesagt hatte. Wir gehen jetzt zu den Geowissenschaften, den Erdwissenschaften. Siebtens, die Erde über dem Nichts. Interessant, ich zitiere da aus dem Buch Hiob. Hiob 26, Vers 7, da bezeugt Hiob, er, Gott, hängt die Erde auf über dem Nichts. Eine sensationelle Aussage. Die alten Babylonier stellten sich die Erde vor als ein schwimmendes Boot. Die Hindus als eine Scheibe, getragen von Elefanten, die auf einer Schildkröte stehen, im Ozean. Kopernikus 1553 beweist, dass die Erde frei im All hängt. Das war die Erkenntnis der modernen Wissenschaft. Und Sir Isaac Newton, 1642 bis 1727, entdeckt schließlich das Gravitationsgesetz, mit dem erklärbar ist, dass die Erde eigentlich an der Sonne hängt durch die Schwerkraftsanziehung. Ja? Und so hängt die Erde frei über dem Nichts. Achtens, die Erdkugel. In Jesaja 40, 22 lesen wir von Gott, er ist es, der da thront über der Kugel der Erde. Das Wort Kugel ist im Hebräischen Chuk. Es bedeutet Gewölbe oder Kugel. Es kommt noch in anderen Zusammenhängen im Alten Testament vor, in Hiob 22, 14, Sprüche 8, Vers 27. In dem Hebräisch Lexikon von Benjamin Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Lexikon, wird auf Seite 249 erklärt, Chuk bedeutet Sphere, Kugel. Also, es kann sein, dass in Ihrer Übersetzung steht, der Erdkreis, aber Kreis ist auf jeden Fall zu schwach, weil es ja eigentlich ein Gewölbe ist. Das weist ja eben auf etwas hin, das dreidimensional ist. Der Kreis ist ja nur zweidimensional. Und es ist eben so, Chuk bedeutet Gewölbe oder Kugel. Und so hat also auch da die Wissenschaft Jahrtausende Verspätung gehabt. Christoph Kolumbus wollte ja 1492 mit einer Weltumsegelung die Kugelgestalt der Erde beweisen. Nun, in Wirklichkeit gelang die erste Weltumsegelung Fernando Magellan 1480 bis 1521. Er fuhr in einer Himmelsrichtung davon und kam dann wieder von der anderen Himmelsrichtung. Und dann war klar, dass die Erde also eine Kugel sein muss, wenn man da einfach so rundherum fahren kann. Neuntens, das Gewicht der Luft. Man glaubte bis ins 17. Jahrhundert, dass Luft eigentlich nichts sei. Natürlich, Hauch ist ja für uns ein Synonym für Nichtigkeit. Aber Torricelli, Evangelista Torricelli, 1608 bis 1647, italienischer Mathematiker und Physiker, erfand 1643 das Barometer. Und damit bewies er, dass Luft tatsächlich ein Gewicht hat. Und sogar ein ganz gewaltiges, wenn man den Druck der ganzen Luftschichten über uns zusammenrechnet. Nun im Buch Hiob, 28, 25, es geht im Zusammenhang um die Schöpfung. Da sagt Hiob, als er, Gott, anlässlich der Schöpfung, dem Wind ein Gewicht bestimmte. Jahrtausende im Voraus hat die Bibel das schon ganz klar so bezeichnet. Die Luft hat ein Gewicht. Zehntens, der Wasserkreislauf. Der weise König Salomo schrieb im 10. Jahrhundert vor Christus das Buch Prediger. Kapitel 1, Vers 7, da sagt er als Naturbeobachter, alle Flüsse gehen in das Meer. Und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Das ist ja auch erstaunlich. Warum werden die Ozeane nicht voll? Obwohl die Flüsse dauernd gewaltige Mengen jährlich in die Ozeane führen. Nun, Salomo erklärt, das Wasser, das in das Meer geht, das kommt immer wieder zurück. Und geht dann immer wieder die Flüsse runter ins Meer. Aber diesen Kreislauf des Wassers entdeckte man erst im 17. Jahrhundert. Und zwar waren das Pierre Perrault und Eden Mariotte, die diesen Wasserkreislauf als erste entdeckten. Edmund Halley, 1656 bis 1742, wies schließlich nach, dass der Niederschlag, der Regen und die Verdunstung sich gegenseitig exakt die Waage halten. Also das Wasser geht in die Ozeane, aber dort verdunstet es wieder. Es kommt in Form von Wolken wieder zurück aufs Festland, wird ausgeregnet, geht wieder die Flüsse runter. So gibt es einen ewigen Kreislauf. Natürlich, ein Teil verdunstet bereits in den Flüssen, aber noch viel größere Mengen dann eben im Meer. Und dann regnet dieses selbe Wasser wieder über dem Festland ab. Ja, die Bibel beschreibt noch mehr. Psalm 135, Vers 7 spricht von Gott, der Dünste aufsteigen lässt. Hiob 36, 27, denn er zieht Wassertropfen herauf. Von dem Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, denn die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Prediger 11, Vers 3. Wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Sie sehen, sogar jede Station des Wasserkreislaufes wird in der Bibel beschrieben. Elftens. Windkreislauf. In Prediger 1, Vers 6 schreibt der weise Davids Sohn Salomo, der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. George Hadley, 1685 bis 1768, entdeckte als erster, dass es ein Windzirkulationssystem gibt zwischen dem Äquator und dem 30. Breitengrad. Wir sehen hier, das ist der Äquator hier. Jetzt kommt von Norden her der Wind, geht nach Süden. Am Äquator wird diese Luft erwärmt, steigt ganz hoch auf und geht in der Höhe wieder zurück nach Norden. Sinkt dann wieder ab als kalte Luft und unter hohem Druck wird wieder gegen das Tief am Äquator die Luft hingeführt. So entsteht ein ständiger Kreislauf in Nord-Süd-Richtung. Den gibt es nicht Ost-West. Aber Salomo spricht auch nur über Nord-Süd. Und es gibt das Spiegelbild dann auf der südlichen Hemisphäre der Erde, eben vom Äquator zum 30. Breitengrad im Süden. So zweimal. Zwölftens, Meeresströmungen. Hier haben wir ein Beispiel, wie ein Forscher aufgrund des Bibellesens eine Entdeckung machte in der Naturwissenschaft. Matthew Fontaine Murray, 1806 bis 1873, las Jesaja 43, Vers 16. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern. Er fragte sich, ja, wieso spricht die Bibel über einen Weg im Meer? Da gibt es doch keine Autobahn, ja? Aber aufgrund dieser Angaben entdeckte er später dieses Wunder der Natur, die Golfströme. Und Sie sehen hier auf der Karte, die Golfströme sind ein System, das weltweit gegenwärtig ist in all den Ozeanen. Ein riesiges System, bei dem das Wasser bis in große Tiefen ständig umgewälzt wird, damit es nicht fault und brack wird. Das ist das Gleiche, was man einen Swimmingpool zu Hause hat, eben ständig machen muss. Das Wasser runter in den Keller und dann wieder rauf. Dieser Kreislauf ist nötig, sonst wird alles grün. Und es gibt noch eine weitere Einrichtung. Durch die Gezeiten des Mondes, die Erde hat ja als Besonderheit einen riesigen Mond im Vergleich zu ihrer eigenen Größe. Das ist bei den anderen Planeten, die wir kennen, nicht so. Aber dieser große Mond bewirkt, dass das Wasser dann zusätzlich noch umgewälzt wird bis auf den Ozeangrund, damit es eben gesund erhalten bleibt. Das nur so in Klammer. Diese Golfströme spielen natürlich, wie wir heute wissen, auch eine große Rolle für die Fortbewegung in großen Dimensionen für das Leben im Meer. Und tatsächlich, König David schreibt im Psalm 8, Vers 8, und die Fische des Meeres, was die Pfade der Wege durchwandert. Ja, wir sind eigentlich schon ein bisschen in der Biologie angelangt und da wollen wir gleich weiterfahren. 13. Der Hase wiederkäut doch. Ja, das ist ja seit alters bekannt. Mose schreibt in 3. Mose 11, Vers 4 und 6, dass der Hase wiederkäue. Und das war eine bittere Pille für viele Menschen. Nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden. Den Hasen, den er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Nun, da sagte man sich, also hier irrt die Bibel ganz offensichtlich. Da geht es ja nicht um etwas, das man einfach so interpretieren muss. Man könnte es so oder so interpretieren. Hier geht es doch um etwas, das wir ganz direkt beobachten können. Hasen sind doch keine Kühe oder etwas Kuhähnliches. Man kann Hasen schlachten und Kaninchen, das sind ja Cousins, Vettern. Also, wenn man die öffnet, da kommt immer nur ein Magen raus und nicht vier. Wie bei den Ziegen und den Schafen und den Kühen. Also ganz eindeutig, der Hase ist kein Wiederkäuer und trotzdem sagt die Bibel, er wiederkäut. Das konnte ganz konkret ein Problem bedeuten. Ein Mann hat Tiermedizin studiert und er sagt seinem gläubigen Vater, schau, ich kann einfach nicht glauben, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Wenn die Bibel sich schon darin irrt, und wir wissen ganz genau aus der Wissenschaft, der Hase wiederkäut nicht. Und trotzdem sagt die Bibel das. Wie kann man da der Bibel vertrauen? Nun, man muss einfach ein bisschen warten, bis die Wissenschaft auch so weit war. Erst 1882 wird die spezielle Art des Wiederkäuens bei Hasen zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben. Und zwar damals in einer französischen Tierärztezeitschrift. Es ist so, die Hasen fressen. Also ähnlich wie wir essen, ja? Und dann bilden sie grüne Kugeln. Aber die dürfen nicht verwechselt werden mit den braunen, ärgerlichen braunen Kugeln, ja? Die scheiden sie aus, auf dem gleichen Weg wie die braunen Kugeln, aber normalerweise fressen die Hasen und die Kaninchen das direkt vom After weg. Sie machen das auch meistens nachts. Und die fressen das, kauen das nochmals durch. Ist ein ganz wichtiger Vorgang, weil sie dadurch harte Gräser aufspalten können, die sie sonst nicht aufspalten könnten. Also der Magen, der Hasenmagen ist an sich völlig überfordert von der Hasennahrung. Aber auf diesem Weg geht das. Und bei diesem zweiten Zugang wird zum Beispiel Vitamin B freigesetzt und vieles andere, und diverses anderes. Und es ist so wichtig für die Hasen. Man hat Versuche gemacht, sie daran zu hindern, an dieser sogenannten Kekotrophie, wie man das nennt, diese spezielle Art des Wiederkäuens. Nach 3 Wochen sind sie tot. Also es ist schon ziemlich wichtig, ja? Und versuchen Sie das nicht zu Hause nochmals, das hat man gemacht. Also, was sehen wir? Die Wissenschaft hat hier nun wörtlich geschlafen. Weil die Hasen machen das meistens dann, wenn die Wissenschaftler auch im Bett sind. Aber das demütigt uns ein bisschen, denke ich, wie eingeschränkt wir Menschen eben sind durch ein berechtigtes Schlafbedürfnis. 14. Die Ameise legt doch Wintervorräte an. Der weise König Salomo hat ja die ganze Natur im Detail studiert und hat daraus auch praktische Lektionen fürs Leben gezogen. In Sprüche 6, Vers 6 sagt er, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlaf aufstehen? Hier wird also davon gesprochen, dass die Ameisen Vorräte anlegen im Sommer. Und da war sich die Wissenschaft einig, das ist eine Fehlaussage. Ameisen machen keine Wintervorräte. Und eigenartig, das Ganze wird sogar zweimal beschrieben in der Bibel. In Sprüche 30, nun nicht von Salomo geschrieben, sondern wie der erste Vers dieses Kapitels sagt, von Agur ben Jake. 30, Vers 25. Die Ameisen ein nicht starkes Volk und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. J.T. Moggridge und H. McCook machten die Entdeckung der Wintervorräte um 1880. Und Sie sehen hier auf dieser Darstellung von Microsoft, dem Encarta-Lexikon, sehen Sie den Ameisenbau und da ganz unten, weit unten in der Erde, da ist es angeschrieben mit Wintervorratskammer. Übrigens die Art, die Salomo gesehen und beobachtet hat, das ist wissenschaftlich Messor semirufus, also die Ameisenart, die typische Ameisenart in Israel. 15. Am Anfang doch kein Männlein. In der modernen Medizin des 19. Jahrhunderts benutzte man Mikroskope. Und bei der Untersuchung von männlichen Samenzellen waren sich die Forscher einig, das sind so ganz kleine Männchen. Man glaubte also, dass durch die Zeugung solche kleinen Männchen eingeführt werden in den Mutterleib. Und diese wachsen dann während 9 Monaten und dann kommt so ein Männchen oder auch ein Weibchen von 50 Zentimeter Größe schließlich heraus, ja? Ja, in der Zwischenzeit haben auch die Mikroskope in der Wissenschaft ein bisschen Fortschritte gemacht, ja? Heute sieht niemand mehr in einem unscharfen Bild so ein Männchen. Aber die Bibel spricht nicht von solchem Unsinn. König David im 11. Jahrhundert vor Christus schreibt im Psalm 139, Vers 16 und bewundert seine Bildung als Mensch im Mutterleib. Er betet zu Gott, meinen ungeformten Knäuel, hebräisch Golem, sehen Sie, bedeutet ungeformter Knäuel, ungeformte Masse, unentwickelte Masse. Meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen und es waren alle Lebenstage in dein Buch eingeschrieben, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. Also David beschreibt sich als ungeformter Knäuel im Mutterleib, eingeschrieben ins Lebensbuch Gottes, weil Gott das Leben will und bejaht von Anfang an. Nun, hier sehen Sie eine Zygote am dritten Tag. Heute wissen wir ja, dass nicht nur der Mann eine Fruchtzelle hat, sondern auch die Frau. Man nennt es das Ei, ja? Und durch die Vereinigung von Samenzelle des Mannes und Eizelle der Frau entsteht eben die Zygote, das befruchtete Ei. Und dieser Einzeller, der übrigens bereits die ganze Information beinhaltet im Erbgut, wie man einen Menschen bauen muss, und zwar diesen konkreten Menschen, der daraus entstehen soll, in dieser Zelle ist das alles programmiert. Diese Zelle teilt sich ein erstes Mal, dann ein zweites Mal, dann sind es schon 4 Zellen und wieder, dann sind es 8 Zellen und so weiter. Am dritten Tag sieht das so aus, ja? Und diese mehrfach geteilte Zygote durchwandert den Eileiter etwa 36 Stunden nach der Befruchtung, setzt im Eileiter die Zellteilung ein. Diese findet etwa 2-mal pro Tag statt. Und dann geht das weiter und nistet sich dann in der Gebärmutter ein. Es entfaltet sich weiter bis schon sehr früh Händchen, das Gesicht, die Füße ausgebildet werden. Und eben nach 9 Monaten ist das Baby dann da, als Wunder Gottes. Also die Bibel sagt, kein Männlein, sondern ein ungeformter Knäuel. Wer hat recht? Wir wissen es heute besser. 16. Beschneidung am 8. Tag. Das Gesetz Mose schrieb vor für das auserwählte Volk Israel, nicht für alle Menschen, aber für das Volk Israel, dass alle Knaben am 8. Tag beschnitten werden müssen. Übrigens, die Bibel spricht nicht von Beschneidung der Frauen. Das ist ja ein schändlicher Unsinn. Aber die Bibel spricht über die Beschneidung der Jungen, der Jungs. 3. Mose 12, Vers 3. Und am 8. Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Man musste sich als Israelit an diese Anweisung halten. Man durfte das nicht am 1. Tag nach der Geburt machen. Auch nicht am 9., auch nicht wenn der Knabe 10 Jahre alt war. Es musste geschehen am 8. Tag. Warum? Nun, heute wissen wir, vom 1. bis 5. Tag nach der Geburt besitzt der Mensch noch zu wenig Prothrombin. Das ist ein Gerinnungsstoff, der bewirkt bei einer Verletzung, dass die Wunde, dass die Blutung gestoppt wird und die Wunde sich schließt. Also in den 1. 5 Tagen nach der Geburt ist die Gefahr eine Verblutung bei Babys riesengroß. Muss man sehr, sehr aufpassen, dass sie nicht verletzt werden. Am dritten Tag zum Beispiel hat der Mensch 30% Prothrombin von dem Gehalt, den er später haben wird. Aber am achten Tag gibt es so eine Spitze mit 110%. Am neunten geht es dann wieder runter auf 100%, so wie das beim gesunden Menschen eben für das ganze Leben ist. Also der achte Tag ist wirklich der ideale Tag für eine Beschneidung. Das wurde entdeckt von Dr. Nathan Sancillo. 17. Punkt, vom Nutzen der Beschneidung. Haben wir betont, die Bibel sagt, wann? Eben am achten Tag soll beschnitten werden. Aber es ist überhaupt ein Gebot für Israel und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Was ist der Sinn der Beschneidung? Nun, heute weiß man in der modernen Medizin, jüdische Frauen haben bis zu 8,5 mal weniger Gebärmutterhalskrebs als nicht-jüdische Frauen. Eigenartig, ja? Nein, es ist heute nicht mehr eigenartig. Man weiß eben, dass sich ganz natürlicherweise unter der Vorhaut, das ist ja eine feuchte Region, vergleichbar mit einem Treibhaus, eine ideale Bakterienflora entwickelt. Und es gibt verschiedene Bakterien, die lösen eben Gebärmutterhalskrebs bei der Ehefrau aus. Oder können das. Und durch die Beschneidung wird eben diese Möglichkeit dieser gefährlichen Bakterienentwicklung verhindert. Und so ist es also ganz, ganz, ganz markant, dieser Unterschied. Und man stellt auch fest, jüdische Männer haben selber ganz deutlich, also signifikant weniger Krebs am Glied als nicht-jüdische Männer. Ein befreundeter Arzt in der Gemeinde, der sagte mir, nachdem ich mal diesen Vortrag gehalten hatte, du musst aber den Leuten sagen, dass sie nicht Angst bekommen. Man kann natürlich mit Hygiene sehr viel erreichen. Also sich waschen und so weiter. Man muss jetzt nicht einfach Angst haben, sondern es ist einfach ganz wichtig, dass man eben die Hygiene betont und pflegt. Aber ganz objektiv können wir sagen, was die Bibel hier lehrt, ist eindrücklich. Noch ein weiterer Punkt zum Nutzen. Das ist eine ganz neue Entdeckung der letzten Jahre. Sie sehen, ich verweise da auf das British Medical Journal von 2000. Und auch auf einen NZZ-Artikel, der davon berichtete, am 26. Juli 2000 auf Seite 50. Beschnittene Männer, deren Frauen HIV-positiv sind, was ja zum Beispiel auch möglich ist, nicht nur durch Untreue, sondern eben auch durch eine Bluttransfusion. Beschnittene Männer, deren Frauen HIV-positiv sind, werden signifikant weniger häufig angesteckt als unbeschnittene. Es ist aber noch nicht ganz klar, warum. Man vermutet, dass es in diese Richtung geht. Die Schleimhaut des Penis verhornt nach der Beschneidung als Kind und wird so weniger anfällig für Läsionen, für kleine Hautverletzungen. Mit der Beschneidung werden, wie es scheint, Rezeptorenzellen, also Zellen, die die Türe auftun, Rezeptorenzellen, die dem HIV-Virus Einlass in den Organismus ermöglichen, beseitigt. Also es ist ganz neu, auch interessant, und das zeigt natürlich auch, warum es so wichtig ist, am achten Tag und nicht erst mit 10 Jahren. Ich gehe immer wieder auch für Vorträge in die islamische Welt, zum Beispiel in Tadschikistan, nördlich von Afghanistan, da habe ich gelernt, das ist so ganz üblich, wie überall in der islamischen Welt, dass man eben die Kinder beschneidet, die Jungs. Nur in der islamischen Welt eben ist das auch ein Problem dieser schlimmen Frauenbeschneidung. Aber eben, bei den Jungs wird das gemacht, aber nicht am achten Tag, sondern irgendwann. Also kann mal sein, die Großmutter, wenn der Junge 10 ist, holt das Küchenmesser und führt das endlich mal aus Und der Junge, der schreit, wimmert eine ganze Woche herum, kann nicht mehr mit seinen Spielsachen spielen. Also, ja, wenn man da einen kleinen Schaden bekommt, kann man da schon Verständnis haben. Aber nicht wahr, wenn man 8 Tage alt ist, ist die Erinnerung an diesen chirurgischen Eingriff vollkommen ausgelöscht. Erinnert sich niemand mehr. Und wenn halt ein tadschikischer Junge einen Schaden hat, wenn er das Küchenmesser sieht, ja, das kommt ihm von daher. Ja, im Weiteren möchte ich etwas sagen im Zusammenhang mit Ökologie. Es gibt ein EU-Projekt, das hat den Titel Mediterranean Desertification and Land Use von Brandt und Thorns. Also es geht um die Landnutzung und die Wüstenbildung im Mittelmeerraum. Da steht an einer Stelle, die Gefahr der Bodendegradation, also die Verschlechterung des Bodens, ist bei dem hier, im Mittelmeerraum, gegebenen Klima besonders hoch. Die Desertifikation, die fortschreitende Wüstenbildung, wird nicht primär durch das Klima verursacht, sondern durch Entscheidungen, die auf allen Stufen der Gesellschaft die Landnutzung betreffend gefällt werden. Nun, diese Vorbemerkungen sollen auf Folgendes hinweisen. Das Land Israel ist ja auch ein Mittelmeeranrainer. Allerdings noch nicht dabei bei der EU. Könnte alles noch kommen. Zumindest eine Assoziation. Ist ja auch geplant. Also ein Mittelmeerland hat also genau auch diese Probleme wie alle anderen Mittelmeeranrainer. Ja, vielleicht, dass wir nicht einschlafen. Mache ich mal hier ein paar Minuten Unterbruch. Ist das recht? Dann spiele ich noch den zweiten, dritten Satz, den ich am Anfang nicht gespielt habe, und dann geht's weiter.